Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt: Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes großer Gnade nicht zu verweigern. Denn Gott spricht: Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört, am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel. Unsere Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkte in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Soweit der Text. Zwei sehr unterschiedliche Aussagen sind hier wie mit einer Stahlklammer, die man auf dem Bau verwendet, zusammengeschlagen worden, miteinander verbunden worden. Das eine: lasst euch versöhnen mit Gott. Und das andere, ein Ergehensbericht, der hier in dieser Übersetzung etwas verallgemeinert ist, aber der den Paulus betrifft, ein Ergehensbericht des Apostels Paulus. Die beiden so unterschiedlichen Aussagen gehören aber zusammen. Die Botschaft auf der einen Seite und der Botschafter auf der anderen Seite. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist die Botschaft, und Paulus der Botschafter. In Korinth gab es Verkündiger des Evangeliums, die an sich selbst die Kraft Gottes zu demonstrieren versuchten und das auch wussten, wie es geht. Jemand erzählte mir kürzlich, dass er nach der Predigt zu dem Predigenden gegangen ist und hat gesagt: Herzlichen Glückwunsch. Das war die massivste Selbstdarstellung, die ich bisher auf einer Kanzel erlebt habe. Oh, habe ich gedacht, habe mir erstmal nichts gesagt, aber habe gedacht, das ist ja ganz schön heftig. Aber das war die Empfindung desjenigen. Die Korinther wollten solche Christen, denen man ihr Christsein abspürt, ansieht, und da war es durchaus okay, wenn sie über sich selber redeten. Das Sichtbare stand im Vordergrund. Paulus hält sich dagegen an das Evangelium, und zwar an das Evangelium vom Kreuz. Paulus will immer wieder sagen: Durch den Tod von Jesus Christus kann jeder, der Gott nicht kannte oder der mit Gott nichts zu tun haben wollte oder der Gott davongelaufen ist oder der an sich erkannt hat, ein Sünder zu sein, kann durch Jesus Christus mit Gott versöhnt werden. Durch den Tod von Jesus Christus ist das möglich. Und die Korinther wollten das leider gern ausklammern. Paulus rückt ihnen nun den leidenden Christus vor Augen. Und das ist kein Lehrsatz für andere nach dem Motto, predige nicht die Erfolgsmeldung, sondern predige die Versöhnung. Paulus tut es vielmehr, er predigt die Versöhnung. Und er lädt ein, lass dich versöhnen mit Gott. Da stand in unserer Berliner Gemeinde, bevor sie umgebaut worden ist, in der Kantianstraße, vorne an der Stirnwand. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn die Predigt langweilig war, dann konnte man darüber nachdenken. Und wenn sie gut war, dann war das auch eine gute Ergänzung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wieso kommt Paulus darauf? Tatsächlich hat diese Entscheidung, die Versöhnung zu predigen, einen Hintergrund. Paulus war nicht bei allen Korinthern beliebt. Er hätte predigen können, ihr, die ihr mich wegen meiner Predigt nicht mögt, lasst euch versöhnen mit mir. Aber so wichtig war Paulus sich selber nicht. Versöhnung muss immer mit der Mitte geschehen, also Versöhnung mit der Mitte der Gemeinde. Die Mitte, das ist nicht der Prediger, die Mitte, das ist Jesus Christus. Und kommt es zur Versöhnung mit Jesus Christus, dann kommt es auch zur Versöhnung untereinander. Mindestens ist der Anfang gemacht. Ja, stimmt, du hast keinen Einfluss, ob der andere das genauso sieht. Wenn du mit Christus versöhnt bist und deswegen auch das Anliegen hast, dich mit Menschen zu versöhnen. Ob der andere das will, das hast du nicht in der Hand. Und wenn der andere weiter bombt, was willst du machen? Aber wenn jemand bekennt, Christ zu sein, und wenn zwei bekennen, Christen zu sein, dann müsste das doch gelingen. Ich weiß, ihr kennt Beispiele und ich kenne auch welche, in denen das nicht der Fall ist. Alle geben sich christlich. Die einen sind mehr orthodox und die anderen mehr baptistisch, aber irgendwie klappt es nicht. Also ganz wichtig, nicht nur lasst euch versöhnen, sondern lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ruft Paulus der Gemeinde zu, so als ob es die Gemeinde nötig hätte. Die Freude kann viel größer sein, wenn sie auf Versöhnung ausgerichtet ist, als dass der Glaube irgendetwas sucht. Das kann ja auch sein, dass man im Glauben sagt, das glaube ich und das glaube ich. Man führt ja so manche Glaubensgespräche. Paulus weiß sich im Dienst des gekreuzigten Herrn und dazu drei Gedanken. Im Dienst des gekreuzigten Herrn den Druck ertragen, ist der erste Gedanke. Der zweite, im Dienst des gekreuzigten Herrn im Zwielicht stehen, der zweite, und im Dienst des gekreuzigten Herrn zur Gnade einladen, das ist der dritte. Im Dienst des gekreuzigten Herrn den Druck ertragen. Jesus hat auf die Direktveranschaulichung seiner Allmacht verzichtet. Als er aufgefordert worden ist, das haben wir in dem Text eben gehört, aus Steinen Brot zu machen oder vom Tempel zu springen oder den Satan anzubeten oder dann später vom Kreuz herabzusteigen. Wäre es Jesus um die Macht gegangen, dann könnten wir nicht mit Gott versöhnt sein. Den Korinthern wollte das nicht einleuchten und vielen Christen heute auch nicht. Sie wollen den Himmel schon hier und fragen immerzu, wenn es um Glaubensdinge geht, was habe ich denn davon? Aber wie entscheide ich mich? Wenn ich wählen dürfte zwischen dem Himmel auf Erden oder dem Himmel als Hoffnung für ein Leben nach dem Tod, wie entscheiden wir uns? Wir würden wahrscheinlich sagen, nicht oder, sondern und. Wir hätten gern beides. Und das hat Jesus ja zum Beispiel dem Gelähmten geschenkt, den seine Freunde durch das Dach herunterließen, vor die Füße von Jesus. Beides, Heilung für jetzt und Vergebung auch für die Zukunft. Aber die Reihenfolge deutet an, was für Jesus Priorität hat. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er ihm, nimm deine Matte und geh. Entsprechend ist Paulus seinem Verkündigungsauftrag treu. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22 lesen wir, die Juden verlangen Wunder und die Griechen Erkenntnis. Wir aber verkündigen, dass Christus der Gekreuzigte der Retter ist. So übt Paulus weder Macht noch Druck aus, aber er erleidet Druck. Und das wird ganz plastisch auch in diesem 2. Korintherbrief beschrieben, in Kapitel 11, wenn Paulus da schreibt, ich habe viel härter, als Vergleich gegenüber anderen, ich habe viel härter für Christus gearbeitet, ich bin öfter im Gefängnis gewesen, ich bin viel mehr ausgepeitscht worden, oft bin ich in Todesgefahr gewesen, 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen, 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal bin ich gesteinigt worden, ich habe 3 Schiffbrüche erlebt, das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht, Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in den Städten und in der Wüste, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich habe Mühe und Not durchgestanden. Ich habe oft schlaflose Nächte gehabt. Ich bin hungrig und durstig gewesen. Oft habe ich überhaupt nichts zu essen gehabt. Und ich habe gefroren, weil ich nicht genug anzuziehen hatte. Und der nächste Vers beginnt, ich könnte noch vieles erzählen. Wenn Paulus das aufzählt, dann will er damit nicht imponieren. Es wird deutlich, dass er auf die Machttaten, menschliche und himmlische, verzichtet hat, auch verzichten musste. Und damit liegt er ganz auf der Linie Jesu, sowohl in Gethsemane als auch am Kreuz, ganz ohne Machtanspruch. Und damit liegt er auch ganz auf der Linie Gottes, der seinen Feinden oder den Menschen, die ihn nicht lieben, seinen Frieden anbietet. Und auf uns Menschen, die wir mit ihm kein Verhältnis haben, warten muss, bis wir uns in unserer Freiheit für den Frieden mit ihm entscheiden. Ich war in DDR-Zeiten einmal oder 2-mal im Westen und da war ich einmal in einer großen Obst- und Gemüsehalle. Da habe ich Dinge gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Obstsorten, die ich nicht kannte. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. So ein Riesenangebot. Unsere DDR-Gemüseläden waren dagegen ja richtig überschaubar. Aber in dieser Obsthalle waren vielleicht 5 Leute. Und da hast du so ein Riesenangebot, aber die Leute gehen nicht darauf ein. Und ich dachte, das ist so etwa, so muss es Gott gehen. Er hat ein Riesenangebot gemacht und er wartet auch mit Geduld, dass Menschen kommen. Und er zwingt ja auch keinen. Ist er machtlos? Er hätte ja die Macht. Im Dienst des gekreuzigten Herrn passiert das immer wieder. Statt andere unter Druck zu setzen, passiert es, dass man dann selber sich unter Druck erlebt. Ist vielleicht ja auch nicht nötig. Vielleicht erlebt sich ja Gott auch nicht unter Druck. Er ist so geduldig und wartet. Der zweite Gedanke, im Dienst des gekreuzigten Herrn im Zwielicht stehen. Was Paulus betrifft, da sagen die einen so und die anderen sagen so. Aus unserem Text ein Stück, ich werde geehrt und beleidigt, man redet über mich Schlechtes und Gutes. Die einen halten mich für einen Betrüger, die anderen glauben mir, dass ich es ehrlich meine. Für die einen bin ich undurchschaubar, aber die anderen haben mir ins Herz gesehen. Ich bin ein Sterbender und trotzdem lebe ich. Ich werde misshandelt. Aber ich komme nicht um. Man macht mir Kummer, doch bin ich immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele Menschen reich. Ich besitze doch nichts und habe doch alles. Aber die Spannung, was Menschen über ihn sagen, ist eigentlich die geringere. Das andere Zwielicht ist das, was Menschen und das, was Gott an ihm sehen. Und da hört sich das schon etwas kühn an, wenn Paulus sagt, dass er sich in Reinheit, Erkenntnis, in Langmut und in Freundlichkeit, im Heiligen Geist und in ungeheuchelter Liebe erweise. Wer würde sowas von sich sagen? Von uns. Die Korinther werden gesagt haben, jetzt spinnt er wieder mal. Aber wenn wir in Galater 2, Vers 20 lesen, so lebe denn nicht mehr ich, sondern Christus in mir. So wird ja klar, Christus ist in mir rein, langmütig, freundlich und ungeheuchelt in der Liebe. Obwohl der alte Paulus, und nehmen wir uns, obwohl wir alle ja noch leben. Aber der alte Mensch wird auf der ganzen Linie uninteressant. Wir sind, was wir in Jesus Christus sind. Lasst euch versöhnen mit Gott, das ist es. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wo das geschieht, hat das die Konsequenz, dass Christus, dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. So können wir, um nur einmal ein Beispiel nochmal aufzugreifen, traurig sein. Aber Christus, wenn er in uns ist, macht uns fröhlich. Wir leiden aber nicht ohne Hoffnung. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann gewinnt Christus in uns Gestalt, auch wenn uns Menschen mit anderen Augen sehen. Es wird auch gut sein, menschliche Kritik trotzdem nicht auszuschlagen, sondern sie anzunehmen, ihr entgegenzugehen. Sie kann uns ja auf Unversöhnlichkeiten aufmerksam machen. Wichtig ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das ist ja auch ein Prozess. Und das Dritte, im Dienst des gekreuzigten Herrn zur Gnade einladen. Warum sagt Paulus der Gemeinde, lasst euch versöhnen mit Gott? Wohl darum. Der Konflikt, den die Korinther mit Paulus haben, ist eigentlich der Konflikt, den sie mit Gott haben. Und dieser Konflikt, den sie mit Gott haben, der soll durch Versöhnung aus der Welt geräumt werden. Und zwar jetzt. Jetzt ist die geeignete Zeit. Ich habe gestern, wir waren ja mehrfach bei meinem Schwiegervater immer so abwechselnd, und hatten auch, wenn sich die Zeiten überschnitten haben, gute Gespräche am Sterbebett, habe ich so auf der Hinfahrt überlegt, eigentlich willst du dich bei ihm noch entschuldigen. Aber wie und jetzt so lang und was sagst du denn da? Und dann dachte ich, es ist vielleicht einfach auch wichtig, ich habe zwar gehört, dass man als erstes kann man hören und als letztes kann man hören, dass er hören kann, aber ich dachte, es ist auch wichtig für mich, es mal auszusprechen. Und dann sagte ich, was ich so eigentlich auch oft nicht sagte, fast nie. Ich sagte, Vati, ich möchte dir danken für alles, was du uns Gutes getan hast. Und ich bitte dich um Vergebung, dass ich so oft undankbar gewesen bin. Und in das Undankbar habe ich dann alles so hineingelegt, was ich ihm auch Böses angetan habe. Er konnte nicht antworten. Das war jetzt mal runtergebrochen, dieses Lasst euch versöhnen, mal für mich. Wir haben ja vielleicht andere Ideen, wo das angebracht sein könnte, dieses Lasst euch versöhnen mit Gott. Auch in dem Wissen, dass es oft auch um Menschen geht und Beziehung zu Menschen. Aber wenn wir die Gnade Gottes annehmen und sagen, sei du uns um Jesus Christus willen ganz neu ein Vater und du, Jesus Christus, sollst Gestalt annehmen. Gott wird es tun. Er wird uns ein Vater sein, der himmlische Vater, und Jesus Christus wird in uns Gestalt annehmen. Amen.